Building Identity. Der Architektur-Podcast der Quadriga.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Building Identity, dem Podcast der Quadriga Hochschule, in dem wir uns mit dem Thema Corporate Architecture im weitesten Sinne beschäftigen. Ich bin Alexander Gutzmer, Architekturpublizist, Professor an der Quadriga und Host dieses Podcasts. Und ich freue mich sehr, dass ich mit Jörg Ehresmann quasi jetzt digital zusammensitze. Jörg Ehresmann ist Leiter des Roche-Standortes in Basel und in Kaiseraugst in der Nähe von Basel und vor allen Dingen verantwortlich für eines der bemerkenswertesten Stücke Corporate Identity, das wir so in Europa haben, nämlich für tatsächlich den Roche-Standort in Basel, für den ganz maßgeblich das Architekturbüro Herzog de Meuron verantwortlich zeichnet. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Der Podcast ist die Erweiterung eines Artikels, den wir bereits geschrieben haben in der Zeitschrift Komm, der sich auch mit dem Standort, mit dem Roche-Standort in Basel und mit den Entwicklungen dort beschäftigt. Herr Ehresmann, ganz, ganz herzlich willkommen.
Besten Dank. Ich freue mich auf das Gespräch.
Mit dem wir gleich loslegen, und zwar mit der ersten Frage. Diese Türme, diese ikonischen Türme, kennt vielleicht der eine oder die andere aus Basel von Herzog de Meuron, aber mal aus Ihrer Warte geschildert. Schildern Sie doch einfach mal Ihre Strategie für den Standort Basel, vor allen Dingen Ihre räumliche, Ihre architektonische Strategie.
Gut, der Standort, der hat ja eine lange Geschichte. Das Unternehmen ist an diesem Standort 1896 gegründet worden. Und damals war die Idee, dass das vor der Stadt ist und etwas außerhalb. Und in der Zwischenzeit ist es natürlich, ist die Stadt um unser Areal gewachsen und hat aber auch dazu geführt, dass wir eigentlich keine Expansionsmöglichkeiten mehr gehabt haben. Und das hat uns dann dazu gebracht, in unserer Masterplanung-Analyse eben zu schauen, was kann man machen? Und wir sind dann zum Schluss gekommen, wir wollen da nicht weg, sondern wir wollen den Standort verdichten und haben uns dann eben entsprechend auch für zahlreiche Hochhäuser entschieden, um dann sicherzustellen, wir können unsere Aktivitäten und das Wachstum, das das Unternehmen hat, hier am Standort auch weiter abbilden.
Das heißt, diese Tatsache, dass Sie Hochhäuser bauen, ist dann ein bisschen auch der Not geschuldet, dass Sie einfach keinen Platz hatten, um in die Breite zu expandieren.
Das ist richtig. Es war nie die Absicht, jetzt irgendwie hoch hinausgehen zu wollen, um einfach des Willens irgendwie bekannt zu sein, sondern es war schon mehr auch eine funktionale, rationale dazu, um zu sagen, wir haben da mehr Aktivitäten, die hier Platz finden sollten. Wir haben praktisch die ganze Wertschöpfungskette in Basel. Das heißt, nebst dem Headquarter des Unternehmens gibt es dann eben auch Forschung, Entwicklung. Es gibt auch die Produktion, und zwar von synthetischer Herstellung von Medikamenten über biologische bis hin eben zur Verpackung und den Versand in die Welt. Also insofern ist es auch ein sehr integraler Standort, der dann halt eben auch entsprechend Platz braucht.
Stichwort integraler Standort, das ist ja etwas, was dadurch betont wird eigentlich, dass ein Architekturbüro ganz maßgeblich den gesamten Standort plant. Ist ja auch durchaus anders denkbar. Ich weiß, dass Konkurrenz von Ihnen gleich um die Ecke in Basel da einen anderen Ansatz hat, also eher mit verschiedenen Büros bewusst zusammenarbeitet. Aber schildern Sie doch mal, welche Rolle spielt denn diese ja durchaus ausdrucksstarke Herzog de Meuron Architektur für Sie?
Ja, ich muss da vielleicht wieder ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Wir hatten auch in früheren Zeiten, also nach der Gründung des Unternehmens, bereits einen Hausarchitekten namens Otto Salvisberg, der den ursprünglichen Masterplan für Basel auch definiert hat und der auch erste Architekturvorschläge und Realisierungen an dem Standort gemacht hat und eigentlich damals eigentlich schon auch eine gewisse Corporate Identity formuliert hat. Und Herzog de Meuron hat nicht jetzt einfach alles über den Haufen geworfen, sondern hat eigentlich sehr feinfühlig diese Thematik aufgenommen und sie in die neue Zeit übertragen. Und so gesehen haben wir auch heute mit Herzog de Meuron eigentlich eine Weiterführung dieser Architektursprache, die auf Klarheit beruht, die auch weiße Gebäude sind, um das so einfach zu sagen, und die in dem Sinne schon auch spezifisch sind für unser Unternehmen. Und insofern wollten wir nicht jetzt von dem abrücken und dann sozusagen von verschiedensten Architekturströmungen unterschiedliche Elemente da drin haben, sondern eine gewisse Uniformität. Heißt aber nicht, dass jedes Gebäude genau gleich aussieht, aber dass es doch gewissen ähnlichen Regeln folgt.
Die Wahl von Herzog de Meuron ist ja interessant. Das ist auf der einen Seite ist es ein lokales Büro, die sitzen einfach in Basel, auf der anderen Seite eines der profiliertesten, auch durchaus als, sagen wir mal, künstlerisch geltendes Büro, vielleicht auch ein Büro, was im Handling gar nicht mal so ganz einfach ist. Was war da die Motivation, gerade dieses Büro zu nehmen? Und vor allen Dingen, wie, also wenn Sie sagen, so der Begriff des Hausarchitekten, der ist ja interessant, überhaupt der Begriff, nicht? Also ein Architekt, der sozusagen ganz stark ans Haus gebunden ist. Jetzt Herzog de Meuron sind sicherlich nicht in dem Sinne Hausarchitekten, aber doch wahrscheinlich vergleichsweise stark auch in ihre Planungen eingebunden, oder? Wie hatten sich da die Zusammenarbeit vorzustellen?
Ja, also sicher ging es uns darum, hochwertige Architektur am Standort zu haben. Das war unserem Unternehmen wichtig und letztendlich auch der Gründerfamilie des Unternehmens, dass wir hier eine starke Ausprägung haben und dass auch die Architektur nicht nur zweckgebunden hier formal vorhanden ist, sondern dass sie eigentlich auch ausdrucksstark sein darf. Und da haben wir mit Herzog de Meuron ein sehr gutes Büro gefunden, das eben auch es immer wieder schafft, sich auch in die Rolle des Bauherrn zu versetzen und nicht direkt zu sagen, wir sind Herzog de Meuron, deshalb sehen die Gebäude so aus, sondern Herzog de Meuron ist jemand, der sich sehr, sehr stark auseinandersetzt mit dem Ort, aber auch mit dem Auftraggeber. Und wenn man auch verschiedene Projekte von Herzog de Meuron in der Welt anschaut, kann man nicht sagen, ja, das sind jetzt ganz genau Herzog de Meuron Gebäude, die eben genau gleich aussehen, sondern sie sind sehr, sehr stark auch auf die Situation und den Bauherren ausgerichtet. Und das hat uns schon auch bewogen, eben diese Zusammenarbeit hier über viele Jahre zu vertiefen und diese letzten Gebäude inklusive auch die Weiterführung des Masterplans mit Herzog de Meuron zusammenzumachen.
Der Masterplan, der ist ja tatsächlich interessant, weil jeder Masterplan definiert dann ja auch immer die Grenzen von so einem Großprojekt in Richtung der Stadt insgesamt. Wie würden Sie da sozusagen die Positionierung schildern? Auf der einen Seite, wir reden von Pharma, das heißt, es gibt durchaus auch Werkstore. Es ist nicht so, dass sozusagen die Stadtgesellschaft jetzt überall hin kann auf dem Werksgelände. Auf der anderen Seite spielt die Stadt ja, also die Stadt Basel, schon eine Rolle. Es ist eben nicht auf der grünen Wiese, sondern es ist vergleichsweise zentral. Man kann vom Bahnhof dort zu Fuß in einer Viertelstunde hingehen. Welche Rolle spielt also die Stadt als Einflussfaktor für Ihre Planung?
Ja, es spielt natürlich eine Rolle. Wir haben eine gewisse Wechselwirkung zwischen unserem Unternehmen und der Stadt. Einerseits sind wir ein großer Arbeitgeber. Wir haben etwa 12.000 Mitarbeitende auf unseren beiden Arealen in Basel und in Kaiserswerth. Und das ist natürlich schon relativ groß. Und dann die Tradition an diesem Standort natürlich auch gegründet worden zu sein, die verschiedensten Jahrzehnte hier vor Ort gewesen zu sein, verbindet. Und ich denke, wir haben auch in diesen gesamten Entwicklungsschritten uns auch immer stark ausgetauscht, einerseits mit den entsprechenden Ämtern der Stadt, die natürlich da auch eine Meinung dazu hatten, die natürlich auch eingebunden werden wollten. Andererseits aber auch mit unserer unmittelbaren Umgebung. Wir haben vor allen Dingen Wohnhäuser um uns herum. Und wir nennen 1500 Haushalte unsere Nachbarschaft. Und diese 1500 Nachbarn, die werden auch regelmäßig von uns informiert, was auf unserem Standort läuft und was die nächsten Schritte sind. Einerseits in Papierform, andererseits laden wir die auch ein, um auch bei uns vor Ort zu sein und Präsentationen folgen zu können und natürlich vor allen Dingen dann auch Fragen stellen zu können. Und wir versuchen dann zu antworten, was die nächsten Schritte an dem Standort sind. Also so gesehen sind wir sehr, sehr stark verankert. Kommt noch dazu, dass das Gelände durch eine öffentliche Straße, die Grenzacher Straße, getrennt ist. Das heißt also, jedermann kann sozusagen durch unser Gelände hindurch marschieren, fahren, weil die Straße natürlich den öffentlichen Charakter hat. Die beiden Teile sind dann wieder in sich geschlossen, aber man kann sozusagen durch das Gelände hindurchgehen.
Und das muss man sagen, ist von der Architekturplanung auch ziemlich genial gemacht, dass man sozusagen mitten durch die beiden ikonischen Hochhäuser durchläuft, nicht links das eine, rechts das andere. Das ist schon sehr, sehr stark. Aber so diese klassischen, ich sag mal, Bürgerbeteiligungsverfahren, die nutzen Sie nicht, oder? In der Weiterentwicklung jetzt Ihres Standorts.
Das haben wir nicht so gemacht. Wir haben in dem Sinne natürlich viel Austausch gehabt mit verschiedensten Anspruchsgruppen und dort auch verschiedene Elemente einfließen lassen. Aber am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, unsere Bedürfnisse mit diesen Bauwerken dann abzudecken. Und ich glaube, da sind wir natürlich dann am besten geeignet zu definieren, was wir dann in der nächsten Zukunft auch tatsächlich brauchen. Heißt allerdings nicht, dass es Einflüsse auf uns sicher gegeben hat. Also einerseits in der Planung des Verkehrs, Verkehranbindung, Mobilitätskonzept und so weiter des Standortes. Da haben wir in dem Sinne auch gut zugehört, was unsere Umgebung möchte und haben da auch gewisse Konzessionen diesbezüglich gemacht. Also heißt, wir haben beschränkten Parkplatzraum auf unserem Gelände mitten in der Stadt. Die meisten Mitarbeitenden kommen mit dem öffentlichen Verkehr. Das ist etwas, was wir auch sehr stark gefördert haben. Und wir haben auch bewirkt, dass Buslinien sich verändert haben in der Stadt. Nicht nur zu unseren Gunsten, sondern auch zugunsten unseres Quartiers.
Das heißt, interessant, dass Sie den Begriff des Quartiers verwenden. Also die Nachbarn profitieren davon, Sie wiederum als sehr auch mächtigen Nachbarn zu haben, weil Sie bestimmte Dinge auch durchsetzen können für das Quartier.
Ja, das war uns wichtig, dass wir hier natürlich, wir sind da so eine Schicksalsgemeinschaft. Wir sind da an gewissen Rändern sehr nahe beieinander. Da sind zum Teil wenige Meter von einer Hauswand zur anderen und da haben wir natürlich im wahrsten Sinne des Wortes Tuchfühlung und wollten natürlich sicherstellen, dass wir hier auch Teil sind von diesem Ökosystem und mit den Anwohnern auch gute Verhältnisse haben. Das Wichtige war dabei auch die Zeit der großen Baustellen, wo wir verschiedene Maßnahmen auch für die Nachbarn getroffen haben. Unter anderem haben wir in einem bestimmten Perimeter Schallschutzfenster eingebaut und sichergestellt, dass sozusagen diese Bauemissionen sich im Rahmen halten.
Was mich noch interessiert, jetzt sagte ich schon, unser Podcast beschäftigt sich mit der Schnittstelle zwischen Architektur und auch Kommunikation. Wie stark ist denn die Unternehmenskommunikation als Abteilung eingebunden in die Planung von solchen Projekten, die ja auch nach außen kommunikativ wirken?
Ja, wie gesagt, wir sind da schon auch ein wichtiger Player innerhalb der Stadt. Und insofern ist natürlich die Kommunikation ein ganz wichtiges Element hier drin. Und da haben wir auch auf ganz verschiedenen Ebenen die Kommunikation auch aufgebaut. Also einerseits geht es natürlich um die breite Öffentlichkeit oder vielleicht sogar über die Region raus in die Schweiz. Was haben wir hier vor? Was wollen wir in den nächsten Jahren machen? Wir haben dazu Medienveranstaltungen gemacht, auch im Vorfeld, um uns auch zu positionieren und zu erklären, was wir vorhaben. Und dann natürlich immer im engeren Perimeter eben bis hin zu unseren Nachbarn, was das dann für Auswirkungen auf sie möglicherweise haben könnte und wie das aussieht. Also so gesehen ist es mehrstufig gewesen und auch regelmäßig, dass wir da immer wieder kommuniziert haben, einerseits über Medien, andererseits über die Nachbarschaft, darüber hinaus natürlich über Anspruchsgruppen der Stadt und der Behörden.
Aber ich sag mal, Formgebung oder die Auswahl der Architektur ist die Kommunikation nicht eingebunden.
Das war in dem Sinne war es mit der Stadt war es sicher eine Diskussion. Da gibt es auch Stadtbildkommissionen. Da gibt es natürlich auch Verantwortliche, die sich auch für das Gesamtbild eines solchen Areales beschäftigen. Und diese Diskussion, die haben wir natürlich schon auch geführt, bis hin zu auch Denkmalschutz, welche Gebäude auf dem Areal sollten vielleicht auch erhalten bleiben. Also diese Diskussion, die haben wir natürlich vor allen Dingen mit Behörden geführt und auch dort dann entsprechende Vorgehensweisen definiert.
Leben wir in einer Situation, in der immer noch Post-Corona, vor allen Dingen Post-Homeoffice-Begeisterung, Unternehmen sich da so ein bisschen neu sortieren und schon das Interesse auch haben, ihren Mitarbeitenden Angebote zu machen, wieder ins Büro zu kommen. Merken Sie, dass sozusagen die gesamte Gestaltung Ihres Campus, die ja durchaus den Mitarbeitern was bietet, dass sie in dem Falle eine Rolle spielt?
Ja, das haben wir schon stark gespürt, direkt nach Corona, dass auch der Wille der Mitarbeitenden da war, wieder zurückzukommen. Ich würde jetzt natürlich sagen, das sind verschiedene Elemente, die eine Rolle spielen. Das eine ist ganz bestimmt, andere Mitarbeitende wieder zu treffen und dann nicht nur die Umgebung und der Raum, der dann eine Rolle spielt, aber der Raum spielt halt eben auch eine Rolle, wie präsentiert sich der und wie unterstützt mich diese Umgebung auch in meiner Tätigkeit. Und da haben wir schon gesehen, dass wir hier eine hochwertige Umgebung auch bieten können, auch für verschiedenste Aktivitäten am Standort. Wir sind ja eben mit Headquarter Leute, die global arbeiten, vielleicht eher im virtuellen Bereich. Andere, die mehr im operativen sind natürlich mehr physisch gefragt und vorhanden. Und auf all diese Bedürfnisse konnten wir, glaube ich, recht gut reagieren und eine gute Umgebung kreieren, so dass im Allgemeinen wir wieder auf dem Level zurück sind wie vor Corona, mit vielleicht der Ausnahme des Freitags, wo man das ja sehr häufig auch an anderen Stellen sieht und wo man auch zugeben muss, der Freitag war auch vor Corona der schwächste Tag. Also wenn natürlich Leute Homeoffice machen, dann haben sie vorzugsweise den Freitag im Auge.
Ja. Okay, mal zusammengefasst und auch abschließend, unser Thema oder das Thema dieses Podcasts ist ja insgesamt die Corporate Architecture. Wie schätzen Sie deren Rolle überhaupt für Unternehmen, nicht nur für Roche, sondern insgesamt für global agierende Unternehmen ein? Ist die Corporate Architecture heutzutage eine Art USP, wie man so sagt, also Unique Selling Proposition? Macht gute Architekturunternehmen besser als die Konkurrenz?
Also ich glaube, dieser Wiedererkennungswert ist ein wichtiges Element in der Identifikation. Einerseits für die Mitarbeitenden, die ganz bestimmt auch einen gewissen Stolz haben, in diesen Gebäuden arbeiten zu können. Andererseits aber auch für unsere Besucher, die hierher kommen und damit natürlich auch diese Umgebung wahrnehmen und die auch sicher bis zu einem gewissen Grad auch genießen können. Und ich glaube, dass das eine Rolle spielt, auch für die Ausstrahlung in die Welt. Wir sind hier spezifisch natürlich Headquarter. Also so kann man sagen, der Standort ist halt auch stellvertretend hier für das Gesamtunternehmen und ein gewisser Artefakt auch des Unternehmens und der Kultur, die hier betrieben wird. Und damit haben wir vielleicht eben mit unseren klaren Formen, mit der weißen Farbe, die wir hier bei allen Gebäuden eingeführt haben, natürlich auch so eine gewisse ja, Erwartung, ein gewisses Bild, das man damit kreiert und das dann auch mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht wird. Und ich glaube, in der Zwischenzeit ist es auch so, dass die Besucher durchaus davon reden, wenn sie hier gewesen sind, um zu sagen, ja, das war jetzt schon noch beeindruckend, wie das jetzt das hier oder dort aussieht. Und ich glaube, da kann das schon auch einen Unterschied machen. Und da sind wir davon überzeugt, dass es nicht gleichgültig ist, wie diese Arbeitsumgebung aussieht und wie sich das in dem Sinne auch als eigener Arbeitsplatz anfühlt. Also es ist in dem Sinne, hat es halt irgendwo auch den Charakter des Zusammenkommens, des Gemeinschaftsgefühls, das es damit vermitteln kann und auch eben vielleicht einen gewissen Stolz, in diesen Umgebung seine Arbeit verrichten zu können.
Und in dem Sinne ist die Architektur dann eben tatsächlich nicht nur Nebensache und auch nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern für die Unternehmenskultur prägend und damit eben auch durchaus ein USP, würde man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und also ich erinnere mich natürlich auch an unzählige Diskussionen über Architekturfragen, die weit in die Details auch gegangen sind. Also es ist nicht so zufällig, wie diese Gebäude entstanden sind. Es ist nicht zufällig, wie der Masterplan aussieht, sondern das hat alles so seine Berechtigung oder auch eben eine gewisse Planung ist dem Ganzen vorausgegangen und das zieht sich dann wie ein Faden eben auch durch den ganzen Standort hindurch bis hin zu Kunst am Bau, was eben auch eine große Rolle darin spielt.
Hey, Rismann, das war ein spannendes Gespräch, sozusagen mal nicht die Architektenperspektive, sondern die Bauherrenperspektive von Corporate Architecture zu verstehen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Offenheit.
Besten Dank.
Das war Building Identity. Der Architekturpodcast der Quadriga.